Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, 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 ich weiß. Wir setzen im Moment alle komplett auf Müllvermeidung und so. Und das ist ja auch genau richtig und es ist super wichtig. Es sei denn, wir sind im Kino und gucken uns so aus völlig freien Stücken Müll fürs Gehirn an. Und ich meine mal nicht den, über den man sich dann total ärgert, weil man eigentlich was ganz anderes erwartet hatte, sondern Müll, den man wirklich genau so wollte. Trash-Movies, B-Movies, ein eigenes Genre, das am Donnerstag mal wieder in die Kinos kommt, mit dem zweiten Teil von Iron Sky. Wieder mit Julia Dietze in einer der Hauptrollen. Sie ist auch einer unserer Gäste heute Abend. Wir sprechen über Trash-Movies. Zweiter Gast heute ist Tom Schilling, einer der besten deutschen Schauspieler, der nebenbei übrigens überhaupt nie Schauspieler werden wollte. Auf ihn freuen wir uns zu der Komödie Die Goldfische. Dann gibt's einen neuen Jordan Peele-Horrorfilm, der heißt Wir. Und, kein bisschen weniger spannend, gibt's noch den Oscar-Dokumentarfilm Free Solo über den Extremkletterer Alex Honnold. Also, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hallo, Mondmenschen.
Wer sind Sie?
Mein Name ist Sascha. Ganz ruhig. Wir kommen aus Russland. Also, war früher Russland, bevor die Erde, wie sagt man, völlig zerbombt wurde.
Und was soll das bitte sein?
Wonach sieht's denn aus? Das ist mein Schiff. Ich hab's selbst gebaut.
Sieht aus, als hättest du es mit Klebstoff übergossen und dann über den Schrottplatz gerollt.
Ja, es ging darum, meine Leute zu retten. Verstehst du? Es sollte kein Kunstwerk werden.
Herzlich willkommen auf dem Mond. Also auf der dunklen Seite des Mondes. Also genau dort, wo die Nazis seit Ende des Zweiten Weltkriegs überlebt hatten, in ihrer gigantischen Hakenkreuzfestung, um von dort erneut die Weltherrschaft übernehmen zu wollen. Vielleicht erinnert ihr euch, so war das 2012 im ersten Teil von Iron Sky. Die Sache ging natürlich gründlich in die Hose, die Erde wurde völlig zerbombt und jetzt, 20 Jahre später, leben in Iron Sky 2 die letzten von der Erde geflohenen Menschen in den Ruinen der Nazi-Hochburg auf dem Mond. Der einstigen Nazi-Hochburg. Hier herrschen selbst für Trash-Movies merkwürdige Sitten, die aber durchaus sehr lustig sind, wie zum Beispiel die einzige auf dem Mond anerkannte und erlaubte Religion.
Während alle anderen leiden, gibt es eine Gruppe, die im Überfluss lebt. Ich erspare euch die blutigen Einzelheiten, aber heutzutage ist der Jobsismus die offizielle Religion auf der Mondbasis.
Lasset uns zu unserem heiligen Vater Steve beten, damit er sein Licht auf uns wirft. Öffnet jetzt eure E-Prayer-App.
Heiliger Steve, Schöpfer aller Dinge, der genialste aller CEOs. Wir unterwerfen uns eurer Usability.
Ja, die Jobsisten und das iPhone quasi als Bibel der letzten Menschen, das ist jetzt, finde ich, gar nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Ne? Wenn ihr euch vielleicht hin und wieder mal in öffentlichen Verkehrsmitteln umguckt und checkt, wer da mal eigentlich nicht pausenlos auf sein Smartphone glotzt. Insofern schon sehr real witzige Trash-Idee vom Iron Sky-Macher, dem Finnen Timo Vuorensola. Wie ihr eben gehört habt, ist also ein sehr selbstgebasteltes Schrottraumschiff von der Erde aus auf dem Mond gelandet, Russen an Bord. Es gibt also schon noch so ein paar wenige Menschen auf dem ehemals blauen Planeten. Und dieses Raumschiff hatte auch einen blinden Passagier mit an Bord.
Ihr Menschen, ihr wollt nichts weiter als das zerstören, was ich erschaffen habe.
Jawohl, es ist Wolfgang Kortzfleisch, der Bruder vom Zombie-Hitler, den es offenbar jetzt mit einem Mal auch noch gibt. In diesem Fall beide gespielt von Udo Kier. Und Kortzfleisch weiß, inmitten der hohlen Erde, ja, der hohlen Erde, in der sein Bruder überlebt hat, also Zombie-Hitler, und von einer Dinosaurier-Armee beschützt wird, ja, in der hohlen Erde, genau dort, im paradiesähnlichen Erdinnern, gibt es ihn. Den Heiligen Gral. Also dieses Ding, aus dem man trinkt und mit dem man dann immer jung bleibt. Ihr wisst, was ich meine. Die einzige Hoffnung der Menschheit in diesem Film und genau das versucht Kortzfleisch, der Anführerin der Mondmenschen, Renate Richter, schmackhaft zu machen. Richter, dieses Mal auf altgeschminkt, auch wieder gespielt von Julia Dietze. Falls ihr zwischenzeitlich kurz den Faden verloren habt, dann fasse ich gerne nochmal kurz für euch zusammen. Ex-Mondbasis der Nazis zerstört, aber nicht so zerstört wie die Oberfläche der Erde. Letzte Erdmenschen flüchten deshalb zum Mond, weil das paradiesische Erdinnere von Zombie-Hitler und dessen Dinosaurierarmee beherrscht wird. Bruder von Zombie-Hitler weiß, wo der wiederum den Heiligen Gral versteckt und will einen Deal aushandeln. Bitte was? Ja, das ist B-Movie-Stoff. Edits trashiest, aber letzten Endes genau darum geht's ja. Das Absurde ins Reale verkehren und mit vielen Metaphern und Utopien arbeiten. Denkt an andere Filme wie Angriff der Killertomaten, denkt an die Sharknado-Reihe oder auch an den ersten Film von Peter Jackson. Ja, das wissen viele nicht. Auch Peter Jacksons erster Film Bad Taste von 1987 war ein No-Budget-Trash-Movie. Thema im Film: Aliens wollten auf der Erde Menschen töten, um sie als Kostprobe für die außerirdische Fastfood-Produktion mitzunehmen. Dagegen ist Iron Sky 2 mit über 20 Millionen Euro Produktionsbudget eine richtig fette Nummer geworden. Manches ist außer absurd auch sicherlich sehr platt geraten, aber wer Bock auf einen echt aktuell gemachten B-Movie hat, kriegt hier wirklich hochwertigen Scheißdreck geliefert. Das ist dreckig, das ist roh, das ist überheblich, utopisch, grenzdebil, überschreitet mehrfach sämtliche Geschmacksgrenzen, also nix wie rein da.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Normalerweise käme jetzt, so wie sonst auch, wenn es ein Gast nicht direkt live bei uns in die Sendung schafft, so ein voraufgezeichnetes Interview für euch. Ne? Also im Hotel oder am Set oder wo auch immer, so live on tape gepresst, wo auch immer man die Stars treffen kann. So auch jetzt eigentlich mit Julia Dietze. Das Problem ist, dass eins der zwei Mikros bei der Aufnahme dieses Mal ganz offensichtlich Schrott war, also irgendwie so auf B-Movie-Niveau eingestellt. Zum Glück, im Unglück war es aber mein Mikrofon und nicht ihrs. Insofern gibt's jetzt mal ausnahmsweise nur ihre Antworten und ich sag dazu, was die Frage war. Das tut mir leid, in dem Fall geht's halt mal nicht anders. Da ich zum ersten Teil von Iron Sky damals nicht mit ihr sprechen konnte, haben wir einfach vorne angefangen. Eine coole Rolle ist die Renate Richter ja absolut, also quasi die Anführerin der Menschen. Trotzdem hatte Julia Dietze vor Iron Sky eher in so Filmen mitgespielt wie Soloalbum oder Was nützt die Liebe in Gedanken oder auch Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Daher die erste Frage: Wie fühlt sich das an, wenn man zum ersten Mal so ein Trash-Drehbuch in der Hand hat und sich da irgendwie durchkämpft?
Ich habe mir natürlich erstmal gedacht so, okay, was ist das? Dann habe ich mir, also aber ich habe mich ehrlich gesagt beim ersten Teil schon direkt in meine Figur verliebt, weil die Rolle so eine schöne Reise durchlebt. Und dann fand ich das ganze Setup so skurril, dass ich mir dachte, ich muss das unbedingt machen. Ich meine, und dann habe ich auch gemerkt, das ist wirklich eine Verschwörungstheorie, dass die Nazis, die überlebt haben, von der dunklen Seite des Mondes auf, von der Antarktis auf die dunkle Seite des Mondes via Reichsflugscheiben geflogen sind. Und dann dachte ich mir, okay, krass, einen Charakter zu spielen, die noch nie Sonnenlicht gesehen hat, die in der zweiten Generation auf dem Mond aufgewachsen ist, der schon fast Kaspar Hauser-mäßig, denn komplett gebrainwashed ist von dieser männlichen Militärbase. Und wenn man so als Frau aufwächst, so im Alltag, man hat ja, also in der normalen Erdwelt, hat man ja irgendwie einfach Vorbilder. Man schaut, also es passiert ja alles unterbewusst. So als kleines Mädchen, wie bewegen sich Frauen? Dann fängt man an, sich so zu bewegen. Oder man sieht irgendwelche Commercials oder irgendwelche Plakatwände. Ja. Und das hatte ja alles Renate nicht. Das heißt, ich habe mich auf den ersten vorbereitet und dachte mir, okay, die einzigen Vorbilder, die sie hatte, die einzigen Orientierungspunkte sind Charlie Chaplin und Marlene Dietrich. Mhm. Da dachte ich mir, okay, Charlie Chaplin ist ein Mann. Wenn ich mir jetzt seine Körpersprache aneigne, haben wir ein Problem. Und
genau. Ja gut, auch an Rollen in so trashigen B-Movie-Drehbüchern musste ja irgendwie rankommen, also dich denen irgendwie nähern, wenn es trotz Trash glaubhaft gespielt sein soll. Witzigerweise ist so ein Umfeld für Julia wiederum nahezu perfekt, meinte sie, weil sich die Rollen hier, also speziell auch die Renate Richter Frauenrolle, schon massiv von dem unterscheidet, was Frau sonst oft so angeboten kriegt.
Das ist genau der Grund, warum ich Schauspielerin geworden bin, um eben in solche Rollen einzutauchen und einfach eine Charakterrolle zu spielen, weil gerade so, also das war vor allem auch noch, als ich viel, viel jünger war, aber da wurde man dann immer auf so die sexy Rollen reduziert oder die Blondchen oder man soll, ja, man soll am besten das dumme Blondchen spielen oder sexy oder wenn man irgendwie Intellekt zugesprochen bekommt in der Rolle, dann ist es irgendwie manipulativ oder so oder man ist da die Böse oder die ganzen klassischen Archetypen, aber ich finde, da hat sich jetzt inzwischen zum Glück in der... überhaupt international, nicht nur in Deutschland, auch, in Amerika oder in Frankreich. Obwohl Frankreich war schon immer außen, also immer schon Vorreiter. Aber ich finde, es hat sich überhaupt die Filmbranche sehr gewandelt zugunsten der Frauen. Das finde ich irgendwie schön, weil da denke ich mir so, wenn ich als junges Mädchen ins Kino gegangen wäre, dann, also man orientiert sich natürlich an den Frauenrollen, die porträtiert werden.
Ja, und dann gab es bei Renate Richter dieses Mal eine weitere große Herausforderung. Teil 2 von Iron Sky spielt ja 20 Jahre nach dem ersten, also musste aus der jüngeren Renate Richter eine deutlich ältere werden. Maske, Gesichtsprosthetik, alles kein Thema, ist ja heute möglich, aber es gibt etwas, das kann man eben nicht schminken. Und das ist dem Regisseur Timowo Rensola aufgefallen.
Julia, deine Augen sind noch zu jung. Deine Augen sehen zu wach aus. Und ich hatte dieses 4 Stunden Prosthetics-Make-up mit hängenden Wangen und hängendem Hals und Polster an den Schultern und auf dem Rücken, dass ich einen Buckel habe. Und ich habe mir noch einen Hängebusen bauen lassen und einen Bauch noch ausgestopft. Und was man alles halt, und Perücke und alles. Und dann 1,5 Monate mich in einem Seniorenheim rumgetrieben, um die Körpersprache der alten Frauen zu studieren. Das heißt, ich hatte all diese Vorarbeit gemacht. Und dann waren die Augen zu jung. Und dann meinte, okay, Julia, wir müssen ins Kontaktlinsen reinsetzen. Und ich dachte mir so, oh nein, Gott. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit Kontaktlinsen drehen. Ich bin kein Kontaktlinsenträger, habe dadurch auch diesen natürlichen Reflex, dass sich die Augen immer schließen, sobald der Finger der Maskenbildnerin sich genähert hat. Genau. Dann darf man schön so diesen Stanley Kubrick Clockwork Orange Effekt haben. Genau. So mit Tesafilm die Augen verrollen. Nein, so wurde ich dann nicht behandelt. Ich wurde sehr nett behandelt. Aber auf jeden Fall bin ich dann halt auf Toilette gerannt, dachte mir so, oh Gott, ich muss mir schnell was überlegen. Und bin eben auf die Idee gekommen, Nebelschwaden mir vorzustellen. Bin wieder zurück ans Set gerannt und gemeint, Timo, gib mir noch einen Take. Und dann haben wir noch einen Take gedreht. Und ich habe mir die ganze Zeit Nebelschwaden vorgestellt und dadurch wirkt meine Rolle wie so der Realität entfremdet und noch resignierter. Wie ein Blick durch einen Schleier oder, ja genau. Und dadurch ist sie nicht so wirklich wach. Und dadurch haben die Augen auf einmal dieses Leuchten verloren und haben älter gewirkt. Und dann hat es funktioniert und ich durfte ohne Kontaktlinsen drehen.
Was ein geiler Trick, oder? Das habe ich noch nie gehört, kann es mir aber voll vorstellen, dass der Blick wirklich so was Milchiges, Verklärtes kriegt, wenn man sich Nebelschwaden vor den Augen vorstellt. Finde ich sehr cool. Spoilern wollten wir in unserem Talk natürlich nichts, aber ich dachte, vielleicht droppen wir beide mal so eine Lieblings-Trash-Szene aus dem Film, also nur so angedeutet. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, Udo Kier, Weltraumhangar und T-Rex ist mein absoluter Favorit aller Szenen im Film. Aber Julia hatte auch noch einen der Hauptnebenstränge von Iron Sky 2.
Die Reptiloiden, die Menschheit versklavt haben. Die Aliens sind hier um Ägypten rum auf der Erde gelandet und haben die Menschheit infiltriert und unsere DNA verändert. Und seitdem leben wir in Versklavung allein. Und die Erde ist eigentlich hohl. Innen drin geht es richtig ab. Ich finde, allein dafür lohnt es sich schon, ins Kino zu gehen.
Eine der absurdesten, aber auch wirklich coolsten Verschwörungstheorien überhaupt. Reptiloide Gestaltwandler, die irgendwann mal die Herrschaft über die Erde übernommen haben und sie bis heute auch besitzen. Sorry nochmal an dieser Stelle für das eine kaputte Mikrofon. Hätte euch gerne da ein flüssiges Gespräch geliefert. Mittlerweile funktioniert es auch wieder, Gott sei Dank, aber trotzdem war es ein sehr spannendes, tolles Treffen mit Julia Dietze, ist jetzt ab Donnerstag im Kino mit Iron Sky 2 und wer Bock auf Trash und B-Movie hat, der muss da rein.
Frau Zietze, wir müssen reden.
Nein, Oliver, ich glaube, wir müssen reden.
Was machen Sie denn da auf dem Tisch?
Mein Nasenspray muss kurz einwirken. Ich habe gehört, Sie haben schon wieder Ihren Kurs verlassen.
Frau Zietze.
Zietze.
Die, was?
Zietze.
Setsche.
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 Frau, die Internetverbindung in Ihrem Haus ist wirklich eine Zumutung.
Ja, Sie haben schon ein Einzelzimmer, also beschweren Sie sich nicht.
Ich muss wichtige Dinge online erledigen, so
wichtig,
kann ich nicht arbeiten.
Wichtig, ja. Wichtig ist Ihre Therapie, Oliver. Darauf müssen Sie sich jetzt konzentrieren und nicht aufs Laptop. Sie sind nun mal gerade seit 3 Monaten querschnittgelähmt und der WLAN ist Ihr größtes Problem.
Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen.
Anscheinend sind sie nicht nur gehbehindert.
Es ist ganz offenbar die Ignoranzphase nach einem traumatischen Erlebnis. Die Phase, in der der Patient sein Schicksal einfach noch nicht wirklich akzeptieren will und so tut, als wäre eigentlich gar nichts passiert. Dabei sitzt der sehr überhebliche und durchaus auch sehr arrogante Oliver jetzt im Rollstuhl. Von der Hüfte an abwärts geht nichts mehr. Denn Oliver, gespielt von Tom Schilling, wollte unbedingt mit seinem Supersportwagen zu einem mega wichtigen Geschäftsmeeting und hat sich dabei mit Vollgas und Maximalbeschleunigung verrissen. Jetzt hockt er in dieser Reha-Klinik inklusive angeschlossenem betreuten Wohnen, ignoriert seine Querschnittlähmung und damit sind wir in der Komödie Die Goldfische. Ein Film, dem ich wirklich mega skeptisch gegenübergetreten bin, weil ich Angst hatte. Einerseits ist er nämlich zwar granatenstark besetzt mit eben Tom Schilling, Jella Haase, Birgit Minichmeier, Kida Ramadan, Axel Stein, aber ich hatte Angst vor dem, was die da machen, nämlich Behinderte spielen. Nicht alle, Jella Haase und Kida Ramadan spielen zwei Betreuer in dieser Klinik, aber eben mit Tom Schilling als Rollstuhlfahrer, mit Birgit Minichmeier als aggressive, saufende Blinde und Axel Stein als Autist. Und das dann in einer Komödie, einem Regiedebüt eines jungen Filmemachers, da ist einfach die Gefahr vom Abrutschen und sich über Behinderte unfreiwillig lustig machen nicht weit und relativ groß. Gehen wir mal rein in so eine Szene, in der wir die Wohngruppe kennenlernen, um die es geht, die im Film sehr liebevoll von Jella Haase und sehr genervt und gereizt von Kida Ramadan betreut wird, eben die Goldfische.
Habt ihr zum Beispiel Lust, etwas zu kochen?
Ja.
Wer von euch weiß zum Beispiel, wie man Polenta macht?
Ein Pferd.
Ich will auf ein Pferd reiten.
Auf gar keinen Fall.
Ah. Hoppala.
Entschuldigung.
Sag mal schnell, der, morgen kommt der, kommt der Frau Schmitz.
Ja. Wir müssen auch gar nicht kochen.
Machen wir so? Aber kein Stress.
Ich nehme an dieser Stelle sofort die zweifelgeschwängerte Spannung raus. Großartig. Ganz ohne Flachs. Das gesamte Ensemble im Film spielt diese wirklich nicht leichte Gesamtsituation im Film extrem super. Gut, kann man sagen, Tom Schilling sitzt in Anführungszeichen nur im Rollstuhl und kann seine Beine nicht bewegen. Das ist jetzt schauspielerisch wirklich nicht die ganz große Herausforderung. Aber Axel Stein, ganz großen Hut ab, wie der den Autisten Rainer, Spitzname Rain Man, spielt. Der kriegt's in jeder Szene hin, dass das alles wirklich sehr, sehr lustig, aber nie sich über Rainer lustig machend ist. Sondern stattdessen man diesen Typ einfach nur irre gern hat. Ganz großes Spiel von Axel Stein, an dem hatte ich mega Spaß. Dazu dann Birgit Minichmeier, die eigentlich ja ganz andere Filme macht. Viel Arthouse, viel Drama. Auch die als agroblinde Magda, super. Und dazu, und sie packe ich als wirklich ganz besonderes Merkmal des Films extra, so ein bisschen exponiert nach ganz hinten, dazu Luisa Wöllisch als junge Frau mit Down-Syndrom. Das Besondere daran ist, Luisa Wöllisch hat selbst Trisomie 21 und hat auch schon in mehreren Filmen mitgespielt. Wir haben also eine Frau mit Behinderung, die eine Frau mit Behinderung spielt, und wir haben Schauspieler, die Menschen mit Behinderung spielen und Menschen, die die Betreuer dieser Menschen spielen. So, was passiert? Oliver, der auch im Rollstuhl immer noch ein ziemlicher Arsch ist, habe ich vorhin schon gesagt, kriegt mit, dass gerade Schweizer Schwarzgeldkonten hochgenommen werden. Also will er dringend um die Schweiz, um seine Millionen irgendwie zu retten. Und wie macht man das so unauffällig, dass man an der Schweizer Grenze nicht gefilzt wird? Natürlich mit einem Bus voller Behinderter, die zufällig in der Schweiz auf Reha-Fahrt waren. So, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Es ist eine super lebensbejahende, ganz schöne, ganz reizende und gleichzeitig extrem witzige Komödie. Hatte ich dem Film zumindest nach der Trailersichtung erstmal nicht wirklich zugetraut, muss ich mich also entschuldigen an dieser Stelle und habe deshalb auch sehr gerne das Interviewangebot mit Tom Schilling angenommen.
Ich grüße dich.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ein bisschen Angst hatte vor der Pressevorführung des Films, ja, weil ich das Thema nicht leicht umzusetzen finde, so per se schon mal. Mhm. Wir hatten zuletzt im Kino einen David Cross zusammen mit Frederik Lau. Mhm. David, der das auch hervorragend hingekriegt hat, jemanden mit Behinderung zu spielen, mhm, und da einen sehr guten Ton zu treffen. Und euch ist es im gesamten Ensemble ja auch gelungen. Also angefangen bei den Schauspielern wie dir, die eine körperliche Behinderung spielen, mhm, wie Axel Stein, der eine geistige Behinderung spielt, und Luisa Wöllisch, die ja nun wirklich eine geistige Behinderung hat und auch mitspielt und sich dieses wirklich tolle, stimmige Ensemble bei euch ergeben hat. Aber wie ging dir das, als du das Drehbuch gekriegt hast? Hast du von vornherein gesehen, das wird bestimmt toll, oder hast du ähnliche Ängste auch gehabt?
Ja, ich hatte vorher ein bisschen Bedenken. Ali Reza Gulafschan ist der Regisseur und Autor, natürlich ein ganz unbeschriebenes Blatt, weil es ist sein erster Film, sein erster Langfilm, und produziert ist das Ganze von Wiedemann und Berg. Mit denen habe ich natürlich eine Geschichte. Ich habe für sie Who Am I gedreht, ein Hackerfilm, und später Werk ohne Autor von Florian Henke von Donnersmarck. Aber auf dem Komödiengebiet haben sie viel gemacht mit Simon Verhoeven, also Männerherzen und Willkommen bei den Hartmanns. Aber es ist natürlich, also als der Produzent Quirin mich angerufen hat und gesagt hat, wann liest du denn jetzt endlich mal, weil ich nämlich nicht so richtig Lust hatte, hat er mir noch mal gesagt, du, pass auf, wir machen hier mit Little Miss Sunshine. Und dann dachte ich so, ey, wirklich ihr? Und so, und konnte ich gar nicht irgendwie, hab das nicht zusammengekriegt. Als ich dann aber das Drehbuch gelesen habe, war es für mich echt so ein Page-Turner. Und ich finde, dass der Ton des Films ist sehr, sehr nah an dem des Drehbuchs. Und das hat einfach meinen Humor und meinen Anspruch an Humor irgendwie befriedigt, weil ich finde ganz wichtig immer, dass es eine Warmherzigkeit hat, die nicht so menscheln soll, ne? Also die nicht so vordergründig ist, wir wollen jetzt nochmal, sondern dass es irgendwie eine gewisse Tiefe, und dass es vor allem eine ernst gemeinte Zugewandtheit dem Menschen und dem Leben gegenüber hat. Und das hat einfach immer mit dem zu tun, du kannst das nicht erfinden, oder du kannst nicht sagen, ach, jetzt würzen wir das noch mit ein bisschen irgendwie, ein bisschen ernst gemeinter Liebe, mhm, so für unser Thema, mhm, sondern du musst das empfinden. Und das hat natürlich ganz stark mit Ali Reza Gulafschan zu tun, der einen Abschlussfilm gemacht hat für die HFF, der hieß Behinderte Ausländer, ja. Ganz fantastischer Film, nicht annähernd so komisch wie unser, weil er sollte auch gar nicht so komisch gemeint sein. Er hat nur gemerkt irgendwie, dass das dann doch ein komisches Thema ist. Und trotzdem hatte der Film auch schon wirklich sehr komische Momente, die er jetzt hier nochmal irgendwie in der Langform verstärkt hat.
Hatte euer Regisseur auch die Hand drauf, ich sag mal absichtlich die schützende Hand beim Dreh, dass ihr nicht übertreibt, denn das ist ja nun mal auch ein Stilmittel der Komödie, dass du Dinge überhöhst. Wäre aber hier in vielen Fällen kontraproduktiv gewesen, meiner Ansicht nach, wenn du da dann auch übertreibst. Und ich finde, wie gesagt, das ist, also mal beispielsweise Axel Stein explizit rausgenommen, der diesen Autismus, der spielt den schon auch lustig. Aber er macht sich nicht über Autismus lustig.
Ich würde sagen, er musste das gar nicht tun. Er hat jetzt Schauspieler besetzt, die jetzt nicht dafür bekannt sind. Gut, Axel kommt vielleicht ist in anderen Filmen auch groß geworden, aber Axel wirklich hat mich in dem Film am meisten berührt und auch, wie soll ich sagen, ich will jetzt gar keinen herausheben, aber Axel ist wirklich ein ganz, ganz feiner Schauspieler, der in seiner Filmografie auch eher Stoffe gemacht hat, wo man richtig, wie man so sagt, auf die Kacke hauen muss. Aber ich meine, wir haben uns jeder für sich mit dieser Behinderung, die wir jeweils spielen müssen, sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Und Ali Reza, insofern hast du recht, hatte da auch schon seinen Blick drauf und hat uns da die Möglichkeiten gegeben, uns da genau hineinzufinden. Also Axel und Jan-Henrik Stahlberg haben glaube ich, auch viel Zeit in der Klinik verbracht, um mit Autisten natürlich, um sich das nicht nur aus anderen Filmen irgendwie zusammenzuklauen oder so, sondern du musst natürlich richtig recherchieren.
Ich lache gerade, weil ich parallel an Birgit Minichmayr denke und das auch wieder ganz abgefahren finde, wie sie diese Rolle spielt. Ich glaube, so ganz viele Filme waren vielleicht vor eurem nicht vorstellbar, in denen so unterschiedliche Leute wie Axel Stein und Birgit Minichmayr in einem Film zusammenkommen. Ich würde gerne nochmal nachfragen, speziell nach der Sondersituation, die nicht so alltäglich ist, nach Luisa Wöllisch mit Trisomie 21. Wie war das, mit ihr zusammenzuarbeiten?
Ja, werde ich natürlich auch oft gefragt. Ganz normal. Das Wort normal ist in diesem Zusammenhang irgendwie natürlich eins, was oft fällt und man immer komisch über die Lippen bringt, weil was ist schon normal, ja. Aber als Schauspieler gibt es nur ein Problem, wenn irgendwie eine Szene nicht funktioniert oder wenn jemand nicht wirklich in das, was von ihm vom Drehbuch verlangt wird, eintaucht oder dazu bereit ist. Und ich glaube, sie haben viele Schauspielerinnen oder Nicht-Schauspielerinnen mit Down-Syndrom ausprobiert und Luisa ist einfach eine richtige Schauspielerin. Also sie ist auch nicht so wie die Figur in dem Film, sondern sie spielt das. Und sie ist einfach eine geborene Schauspielerin. Also ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die sich für Schauspiel interessieren, aber ob man es dann wirklich auch abliefern kann, das zeigt sich erst wirklich, wenn man auf der Bühne steht oder vor der Filmkamera. Und bei ihr ist das so. Sie ist einfach eine geborene Schauspielerin. Dazu braucht man auch keine Ausbildung, sondern das hat man oder kann man auch, ja, also kann man, glaube ich, nicht richtig lernen, sondern ist so in einem drin.
Du kannst dich mal kurz zurücklehnen jetzt. Ich würde dich gerne mit etwas beschmeißen. Das kannst du genießen einfach.
Ja.
Angefangen im Jahr 2000 mit Crazy. Verschwende deine Jugend. Elementarteilchen. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Der Bader-Meinhof-Komplex. Oh boy. Unsere Mütter, unsere Väter. Who am I? Tod den Hippies, es lebe der Punk. Werk ohne Autor und jetzt zuletzt der Brecht-Zweiteiler. Plus die Goldfische. Weil das ist eine Filmografie, da würden sich manche Schauspieler wünschen, mit 70 drauf zurückzugucken. Du guckst da jetzt mit 37 drauf zurück. Du hast noch 33 Jahre bis 70. Kannst du dir selbst erklären, wie du über die Jahre an eine Auswahl so vielfältiger, unterschiedlicher Projekte, auch so hochwertiger Projekte gekommen bist? Hast du an den richtigen Stellen Nein gesagt? Hat man es gut mit dir gemeint? Denn da sind Filme dabei, die sind mittlerweile schon deutsche Filmklassiker.
Also das, vielen Dank, dass du es so empfindest. Ich finde ein paar Filme auch wirklich sehr, sehr gelungen. Also und da sollte ich dann auch mal tatsächlich auch zufrieden sein. Aber ich bin selten zufrieden. Und tja, woran liegt das? Ich hatte, glaube ich, viel Glück erstmal. Glück ist, glaube ich, wichtig, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich schon an auch sowas wie eine Vorbestimmung und Schicksal. Ich wollte diesen Beruf nie wirklich selber ergreifen. Das macht, glaube ich, auch einen großen Unterschied. Das heißt,
schwer zu glauben, aber.
Ja, aber wenn man etwas nicht unbedingt will, dann kommen manchmal die Sachen viel, viel freiwilliger zu einem, als wenn man so pusht und danach giert.
Wenn der Prophet nicht nach dem Berg sucht.
Genau. Und ich habe auch, glaube ich, schon früh begriffen, dass ich nur gut funktioniere, weil ich mich auch selber, und das ist keine Koketterie, nicht für den, keine Allzweckwaffe bin. Ich kann wirklich nicht alles spielen und so. Und bin auch gewissermaßen natürlich limitiert, dass ich darauf angewiesen bin, die guten Geschichten zu haben. Und die richtigen Rollen, die für mich passen, und den richtigen Regisseur. Und um das sicherzustellen, dass das so gut wie möglich um einen herum gebaut ist, braucht man natürlich einen langen Atem und braucht irgendwie darf auch nicht zu allem Ja sagen, weil wenn man jetzt zu Sachen, die einen nicht wirklich überzeugen, irgendwie dort in einem Projekt ist, dann hat man vielleicht nicht die Möglichkeit, in dem Richtigen, was viel später gekommen wäre, zu sein, beziehungsweise bringt einen das auch auf eine falsche Abzweigung, die einem dann vielleicht wieder andere Projekte verbauen. Mhm. Insofern, ja.
Auf eins, beziehungsweise das Ergebnis eines Projektes, eines aus der jüngeren Zeit, würde ich gerne noch kurz zu sprechen kommen. Ich hoffe, dir ist es noch nicht vollkommen fad. Werk ohne Autor war bekanntermaßen für den Oscar nominiert. Kannst du noch mal kurz umreißen, was das jetzt für eine Erfahrung für dich war? Es liegt nun wirklich gerade erst ein paar Wochen zurück.
Offen gestanden eher eine anstrengende, ja, also Weißt du, dadurch, dass ich eigentlich nie Schauspieler werden wollte, war das auch, wie vielleicht für viele, würde ich sagen, die unbedingt immer Schauspieler werden wollen, das Größte ist, zu den Oscars zu gehen. Also das hatte ich nie als das Größte empfunden. Ich weiß auch gar nicht, was das Größte für mich wäre. Ich denke immer von Film zu Film. Und für mich ist die größte Erfüllung, wenn ich einen Film mache, der mir selber gefällt und bei dem ich mich wohlfühle und bei dem ich angstfrei arbeite und das Ergebnis einem gewissen Publikum gefällt. Ja, also jeder Film kann auch nicht allen Leuten gefallen, das ist klar. Mhm. Aber das ist für mich die Erfüllung und nicht bei den Oscars dabei zu sein.
Geht das fast so weit, dass du dich dann in so einem Hollywood-Umfeld dieser Verleihung schon wie ein Fremdkörper fühlst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So ein gewisses Unbehagen, weil es eigentlich dieses Glamour- und Red-Carpet-Ding ja überhaupt gar nicht so deins ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Leute, Schauspieler, die da erst so richtig brennen und sagen, oh, das ist so geil, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich ein bisschen, wenn ich jetzt noch mit dem und dem Smalltalk mache und mich mal so ins Gespräch bringe, dann oder ein Selfie mache mit irgendeinem Hollywood-Star oder so, dann mache ich da so ein Kreuz auf der Bucketlist oder so. Mhm. Das ist bei mir jetzt nicht so, weil ich den roten Teppich, eigentlich ist auch immer das Anstrengendste für mich. Ja. Und der Smalltalk.
Ich wünsche dir einfach, dass dieser schöne neue Film, den ihr jetzt am Donnerstag ins Kino bringt, Die Goldfische, ein tolles, breites Publikum findet. Es ist echt eine richtig schöne Komödie geworden. Vorbehaltlose Daumen hoch von meiner Seite.
Danke, danke, danke.
Wünsche dir alles Gute, Tom, und dass wir uns baldmöglichst zu einem weiteren spannenden Projekt wiedersehen.
Cool, ja.
Danke, danke. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, wie sieht's aus? Machen wir Ende gut, alles gut, weil dann habe ich jetzt nämlich zum Ende noch zwei sehr coole Kinotipps für euch. Zwei wirklich tolle Filme, die auch beide am Donnerstag starten. Zum einen ist es, ganz schlichter Titel, Wir. Also nicht ihr, sondern Wir. Das ist der neue Film von Jordan Peele, dem Horrorfilm-Oscar-Preisträger, der doch letztes Jahr den Drehbuch-Oscar für den Rassismus-Horrorfilm Get Out gekriegt hat. Hier kommt jetzt sein neuer.
Ich dachte, ich hätte euch das schon gesagt, runter von meinem Grundstück. Okay, gut, wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress. Also die Cops sind schon unterwegs. Hey, 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 hey!
Super spookiges Set. Die schwarze Familie Wilson kriegt nachts plötzlich Besuch von einer anderen Familie. Vater, Mutter, Tochter, Sohn, genau wie sie selbst also. Nur sind die anderen alle maskiert und benehmen sich echt gruselig, bis ganz langsam ein wirklich horrormäßig böser Verdacht bei den Wilsons aufkommt. Im Gegensatz zu Get Out hat Peele dieses Mal einen absolut fiesen Psycho-Horror von der Leine gelassen. Ein Horror-Spiegelkabinett vom gruseligsten. Ist also wirklich ein Film für Horror-Profis, aber wieder Hammer. Wer das ab kann, geht da rein. Der andere und damit letzte Tipp für heute geht mindestens genauso an die Nerven wie Wir. Dabei ist es kein Horrorfilm, sondern ja, eine horrormäßig spannende Sportdoku. Free Solo.
Ist es ein anderes Gefühl ohne Seil da oben? Ohne Seil hat es viel größere Konsequenzen. Leute, die ein bisschen vom Klettern verstehen, sagen, er sagt, er kann es, also passiert ihm nichts. Und Leute, die genau wissen, was er macht, kriegen Panik.
Seit Jahren denke ich über El Cap nach und jedes Jahr denke ich, der macht richtig Angst. Aber ich werde nie zufrieden sein, wenn ich es nicht versuche.
Habt ihr vielleicht im Rahmen der Oscars aufgeschnappt dieses Jahr? Denn diese Doku hat einen gewonnen. Es geht um den Free Climber und Free Solo Kletterer Alex Honnold, den extremsten der Extremkletterer. Ich folge dem Typ schon seit Jahren auf allen sozialen Netzwerken und habe mir unzählige seiner YouTube-Videos angeguckt. Es ist unfassbar, was der Typ macht. Free Solo klettern, das heißt, ohne jede Sicherung klettert der hunderte Meter hohe Felswände rauf. Und zwar die Art von Steilwände, bei denen sich Spider-Man in den Spandex-Anzug kacken würde vor Angst. Wenn ihr, wie ich, auf so Extremsport-Zeugs steht, dann sucht euch bitte ein Kino, in dem Free Solo läuft. Das wirkt auf der Leinwand nochmal perspektivisch, also von der ganzen Optik her so viel krasser. Im Film geht's dann um Alex Honnolds Besteigung von El Capitan, kennen die meisten sicher als früheres Mac-Betriebssystem. Also falls ihr euch an die Steilwand auf dem Desktop erinnert zu diesem Betriebssystem, die ist Alex Honnold hoch, ohne jede Sicherung, 900 Meter vertikal nach oben. Ich bin raus aus dem Film mit klatschnassen Handflächen. Das ist die heftigste sportliche Leistung, die ich jemals gesehen habe. Ich gucke mir den diese Woche auf jeden Fall nochmal an, einfach weil ich den auch nochmal auf einer Leinwand sehen will. War das deutlich genug? Gut, dann ist Tom Westerholt raus aus dem Ohr. Ihr geht rein ins Kino. Bis nächsten Dienstag habt ihr Zeit. Dann gibt's Nachschub. Bis dahin macht ihr es bitte gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.